Willkommen zurück. Als erstes wieder unser kurzer Werbeblock. Ihr könnt, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Memes habt, könnt ihr diese jederzeit mit uns teilen, indem ihr mit dem Hashtag Chance23 auf Mastodon postet. Ihr könnt ebenfalls im Raum Chance23 auf irc.hackin.org Fragen zum aktuellen Talk stellen, die wir dann für das Q&A aufgreifen. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium, im Jitsi. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite firechance.org. Ebenfalls haben wir einen Stream auf unserem YouTube- und Twitch-Kanal unter dem Namen Firechance. Dort gibt es auch einen Live-Chat, in dem ihr Fragen stellen könnt. Unsere Hauptstreaming-Plattform ist und bleibt streaming.media.ccc.de. Auch dort ist der IRC-Chat verlinkt. So, ich habe jetzt bei mir Jonathan Eibisch, der euch etwas über anarchistische Transformationsstrategien erzählen wird. Jonathan Eibisch hat zur politischen Theorie des Anarchismus promoviert und bloggt auf paradox.de. Er ist in Chemnitz aufgewachsen, lebte lange in Jena und ist nun in Leipzig aktiv. Der Anarchismus ist eine der Hauptströmungen des Sozialismus. Konflikte mit anderen Strömungen resultieren häufig aus verschiedenen Vorstellungen von Politik, Herrschaft und Gesellschaftsveränderung. Anarchistinnen lehnen die politische Revolution ab. Sie setzen nicht alleine auf soziale Evolution und politische Reformen sind ihnen nicht genug. Demgegenüber werden Ansätze der experimentellen Selbstorganisation, des Aufstands, der Subversion und der autonomen Bewegung und der sozialen Revolution entwickelt. Was beinhalten diese Konzepte genauer und wie können wir sie gebrauchen?
Hallo, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Transformationsstrategien im Anarchismus. Wir haben relativ kurzfristig umgestellt, deswegen gibt es jetzt ein Pre-Recording und aus technischen Gründen habe ich mich dafür entschieden, euch jetzt die Folien zu zeigen. Mein Gesicht könnt ihr dann später nochmal sehen im Q&A oder auch wenn ihr mich zu einer Veranstaltung bei euch einladet. Mein Name ist Jonathan, ich spreche zu anarchistischer Theorie, spezieller zur politischen Theorie des Anarchismus vor allem. Und in diesem Gebiet kenne ich mich ganz gut aus und hoffe, dass ich euch die darin enthaltenen Fachbegriffe, an denen ich auch weiter arbeite, rüberbringen kann, dass ihr eine Vorstellung habt, okay, worum geht's beim Anarchismus, welche Vorstellungen sind da, wie wir die Gesellschaft verändern können, mit einer bestimmten Absicht intentional verändern können, welche Strategien bestehen überhaupt da in Ansätzen. Ich muss euch sicherlich gleich vorneweg enttäuschen. Ich habe dafür überhaupt keine Lösung, sondern ich hoffe, dass einfach eher neue, gute Fragen entstehen. Wenn wir von einer Strategie sprechen, dann wäre es natürlich schön, einfach die Lösung für alle Probleme schlechthin zu haben. Die kann ich nicht anbieten und das würde ich mir auch nicht anmaßen, sowas entwickeln zu wollen. Aber wir können zumindest schauen, wie haben Leute vor uns und neben uns sich Gedanken gemacht, dass sich die Gesellschaft verändert in eine bestimmte Richtung. Anarchismus kann dabei als einen Dreiklang gefasst werden zwischen einer Ethik, einer sozialen Bewegung und einer politischen Theorie. Als Ethik wird da die Frage gestellt, wie wollen wir miteinander leben, was ist das gute, schöne, reiche Leben und wie können wir eine Gesellschaft erkämpfen, die das für alle möglich macht? Welche Bedingungen braucht es, um ein ethisches Leben in diesem Sinne zu führen? Was nicht auf einer Moral basiert, die Menschen was vorschreibt, sondern eben auf gemeinsamen und kontinuierlich verhandelbaren Leitlinien. Als soziale Bewegung geht es im Anarchismus darum, wie organisiert sich so eine soziale Bewegung? Und ähnlich wie bei der Ethik geht es darum, sich so zu organisieren, dass das, was man anstrebt, also eine andere Gesellschaftsform, dass die schon sichtbar wird in den eigenen Organisationen. Man nennt es auch Vorwegnahme oder Präfiguration. Also so wie wir uns heute organisieren, so wächst schon die kommende Gesellschaft. Und ähnlich ist es auch bei der politischen Theorie, die auf Vorstellungen, auf Konzepten, auf Begriffen basiert. Wie kann man eine bauen, die anwendungsbezogen ist, die uns hilft, das Bestehende sozusagen zu überschreiten, aus Kategorien, in denen wir gewohnt sind zu denken, auch durch die Herrschaft, in die wir gepresst werden, diese Kategorien zu überschreiten und neue Wege einzuschlagen in unserem Denken, an Dinge anders möglich zu machen. Alles dreis gehört zusammen, die Ethik, die Organisierung, die politische Theorie, Körper, Seele, Geist könnte man auch sagen, vielleicht ein bisschen spaßhaft und ist schon Teil dieses Veränderungsprozesses im Anarchismus, deswegen ist wichtig, mit welchem Inhalt das gefüllt ist. In einem anderen Vortrag bin ich da schon näher drauf eingegangen. Hier gibt es ethische Werte, Organisationsprinzipien, theoretische Grundsätze, die ich jetzt nicht im Detail hier nochmal erläutern möchte. Dazu gibt es in der Mediathek vom CCC einen anderen Vortrag oder auch einen Text, den ihr unten da verlinkt findet. Was ich hier darstellen möchte, ist, es gibt bestimmte Begriffe, bestimmte Konzepte im Anarchismus, die nicht an sich wahr sind, die auch nicht an sich funktionieren oder gut sind, aber die entwickelt wurden durch viele Menschen vor uns oder eben auch nutzbar sind durch viele Menschen neben uns. Und hier finde ich das sehr brauchbar tatsächlich, die Organisationsprinzipien, auch die Werte, dass die relativ universell sind. Die kann man mit Menschen in sehr unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten in der Welt diskutieren. Und das ist der Versuch, eben mit Begriffen so zu arbeiten, dass wir eine gemeinsame Sprache finden, wie wir Dinge verändern können. Dafür braucht es auch Begriffe wie zum Beispiel für die Organisierung theoretischen Konzepten und für ethische Grundwerte. Wie ich schon gesagt habe, geht es hier darum zu sagen, so wo wir hinwollen, so versuchen wir heute zu leben. Das, was wir anstreben, versuchen wir heute organisatorisch umzusetzen, so wie wir denken wollen, Veränderung denken wollen, so versuchen wir schon heute oder in der jetzigen Situation Konzepte zu schaffen, die uns das ermöglichen. Und somit ist die Ethik, die Organisierung und auch die Theorie Teil von Gesellschaftsveränderungsprozessen. Anarchismus ist dabei vor allem eine Hauptströmung im Sozialismus. Also wenn das rote Dreieck hier der Sozialismus ist, dann unterscheidet er sich von Parteikommunismus und der Sozialdemokratie. Er unterscheidet sich auch vom Liberalismus, der die Individualität betont oder auch Konzepte wie Selbstorganisation oder so stark macht. Also da gibt es auch Schnittpunkte, aber eben auch Unterschiede zum liberalen Denken. Ich würde dazu tendieren zu sagen, Anarchismus ist im Wesentlichen eine der Hauptströmungen im Sozialismus. Und während der Parteikommunismus eben vor allem klassischerweise zumindest auf eine politische Revolution abzielt, also die Übernahme der Staatsmacht, versucht die Sozialdemokratie durch eine, ja, durch den Aufbau eben einer sozialdemokratischen Partei Macht zu erringen und auch auf den Staat fokussiert letztendlich den Sozialismus einzuführen. Anarchisten kritisieren daran, dass beide Wege politisch sind, ne, ob es die Übernahme des Staates ist oder den Staat sozusagen graduell reformerisch zu übernehmen. Beides bezieht sich auf bestehende politische Institutionen. Stattdessen braucht es andere Arten von Institutionen und Beziehungen. Wir neigen dazu, viel über Unterschiede zu sprechen. Ich finde es auch wichtig, Gemeinsamkeiten zu betonen, weil es hier nicht darum geht oder mir geht es nicht darum zu sagen, okay, ich verteidige hier irgendwelche reinen Wahrheiten. Die Frage ist natürlich, wofür sind anarchistische Konzepte brauchbar? Wofür sind vielleicht auch andere Konzepte brauchbar? Aber dadurch, dass der Anarchismus immer in so einer Underdog-Position ist und auch gepresst wird, geht es mir darum, erstmal darzustellen, was ist vor allem auch das explizite anarchistische Denken und was ist vor allem auch ein zeitgemäßes anarchistisches Denken. Denn das ist wichtig, um Gesellschaftsveränderung heute aus dieser Perspektive zu denken. Wenn es eine Kritik an der Politik gibt, zum Beispiel, dass sie dem Staat zugeordnet ist oder vor allem, dass sie dem Staat zugeordnet ist, dass sie verstaatlicht ist, so wie ich das hier formuliert habe, dann suchen Anarchisten Alternativen in anderen Bereichen. Was sind diese anderen Bereiche? In meiner eigenen Untersuchung habe ich festgestellt, zumindest diese Sphären oder Bereiche, die ich hier als Bezugspunkte benannt habe, die können wir finden. Es sind die Individuen, das Soziale, die Gesellschaft, die Ökonomie, die Gemeinschaft. Danach, so glaube ich, orientieren sich auch verschiedene Transformationsstrategien, also wie man die Dinge verändert. Ne? Führen wir Kämpfe in der Ökonomie, die dann nicht die Politik sein soll, so ist es sicherlich eher so ein anarcho-syndikalistischer Weg. Geht es um das Soziale, die Nachbarschaften, dann würde das eher in Richtung Genossenschaften gehen, vielleicht eher in Richtung des Mutualismus oder die Gemeinschaft, das ist der kommunitäre Anarchismus, da kommen wir gleich noch drauf. Ich glaube auch Kultur, Ethik und Utopie sind solche Bereiche der Alternativen, ganz klar in der Gegenkultur, die eben etwas anderes verwirklichen soll als das, was in der Politik besteht. Die Ethik, der ethische Protest gegen das, wie Politik funktioniert und die gleichzeitig darauf verweist, dass wir anders miteinander leben können, aber auch schon anders miteinander leben. Und Utopie als ja, der Versuch aus den Bedingungen des Bestehenden sozusagen herauszuschälen, wie es anders sein kann. Ich glaube, das sind alles wichtige Bezugspunkte im Anarchismus und das zeigt, dass eben Anarchisten in anderen Bereichen nach Gesellschaftsveränderung stärker suchen als ja, politisch orientierte Projekte, wie zum Beispiel Parteien oder politische Gruppen. Man kann davon ausgehen, dass es da verschiedene Tendenzen gibt, nach Autonomie zu streben. Was meine ich damit? Ich meine, nach Autonomie streben, damit meine ich, herauszukommen aus Herrschaftsverhältnissen, aus Herrschaftsstrukturen und etwas anderes an ihrer Stelle zu verwirklichen. Und deswegen ist es ein Streben, also ein kontinuierlicher Prozess. Das geht auch nicht anders, weil Herrschaft ist überall in der Gesellschaft, wo wir leben. Es gibt in dem Sinne keine herrschaftsfreien Räume, weil wir selber durch Herrschaft geprägt sind und Herrschaftsverhältnisse in alle Bereiche hineinragen. Also das sind kapitalistische, das sind staatliche Strukturen, das sind patriarchale Verhältnisse, die weiße Vorherrschaft, das reicht in alle Bereiche hinein. Trotzdem gehen Anarchisten davon aus, dass es eben sehr unterschiedlich ist, an welchen Orten sich Macht verfestigt, auf Dauer stellt und zu einer Macht über wird, also sich zu einer Herrschaft zusammenzieht. Da gibt es verschiedenste Orte, ob es jetzt staatliche Ministerien sind oder Unternehmensetagen oder sowas in der Art, wo die Herrschaft sehr dicht ist und Orte, jetzt hier meinetwegen beim CCC, die versuchen da eine Alternative dazu zu entwickeln, die auch versuchen zu einem gewissen Grad von Herrschaft wegzustreben, also aus der Mitte hier im Schema wegzukommen. Und das ist eben ein theoretischer Hintergrundgedanke, um auch Gesellschaftsveränderungen zu denken, die vielleicht Freiraumstrategie, wie Eric Olin Wright sie benennt, ist basiert auf diesem Grundgedanken, dass es möglich ist, aus der Herrschaft rauszutreten, wenn wir gleichzeitig auch etwas anderes verwirklichen. Und dazu gibt es eben verschiedene Strategien im Anarchismus. Fangen wir bei dem Mutualismus-Kollektivismus an, dieses Liedende da unten. Der setzt vor allem auf die gegenseitige Unterstützung, der setzt vor allem auf sowas wie Genossenschaften. Also da, wo Leute ein gemeinsames Interesse haben, ob es jetzt die Versorgung mit gesunden, fairen Lebensmitteln ist in der Konsumgenossenschaft oder dass die Miete nicht steigt in der Mieterinnengenossenschaft, eine Baugenossenschaft, ne, eine Kreditgenossenschaft. Also es lassen sich viele Parallelstrukturen denken oder genossenschaftliche Strukturen denken, die ihren Mitgliedern Vorteile verschaffen und umgekehrt Gemeinschaft auch stiften, weil sie einzelne Leute zusammenbringen, die eben gemeinsame Ziele realisieren. Und sowas gibt es ja auch an vielen Orten. Anarchisten würden sagen, deswegen kann man da reingehen und sagen, hey, ihr organisiert euch ja schon kollektiv, ihr habt ja schon gemeinsame Interessen, jetzt versucht es doch ohne Chef, versucht es doch ohne patriarchale Strukturen, versucht es doch so, dass ihr alle gleiche seid und euch gegenseitig seht und euch so unterstützen könnt nach dem, was ihr braucht. Eine andere Strategie oder eine andere Tendenz ist der anarchistische Individualismus, der möglicherweise zu so einer Organisierung in Vereinen führt, also wo die Einzelnen sehr selbstbestimmt aus- und eintreten können und auch sehr direkt mitbestimmen sollen. Hier geht es vor allem eben um die Selbstentfaltung, um die Selbstbestimmung der Einzelnen und das zu fördern. Ich würde sagen, das soll im Anarchismus auch für alle gelten, dass zu zeigen und zu demonstrieren, aber an Einzelnen, die vorangehen, die sich selber auch stark machen und ermächtigen und sich dann eben auch versuchen zu finden und gemeinsam Sachen zu starten. Anders gelagert ist der anarchistische Kommunismus, ne, der eher so politgruppenmäßig funktioniert, der eher so funktioniert, dass er ein Flügel, ein libertär-sozialistischer Flügel in sozialen Bewegungen ist und versucht eben innerhalb von sozialen Bewegungen wirksam zu sein, um die in eine bestimmte anarchistische Richtung zu bringen. Also verbunden mit einer gemeinsamen Idee wie die des Rechts auf Bewegungsfreiheit, ne, des Abbau des europäischen Grenzregimes oder eben der Klimagerechtigkeit weltweit, finden sich Menschen an ganz unterschiedlichen Orten zusammen, die sich gar nicht kennen und bilden diese Bewegung an verschiedenen Orten. Das ist eher so ein Netzwerkgedanke, der dahinter steckt und der eben der Versuch ist, auch aus Herrschaftsverhältnissen auszutreten. etwas als Negativfolie, als Kehrseite davon, auch so umfassend gedacht ist der anarchistische Insurrektionalismus, der sagt, wir wollen nicht solche Gegenbilder machen, so einer anderen Gesellschaftsform, sowas können wir und wollen wir gar nicht denken, sondern es muss darum gehen, jegliche Herrschaftsstrukturen immer weiter anzugreifen und eine Frage zu stellen, um überhaupt diesen Raum zu schaffen, wo Menschen frei sein können, und was frei ist, kann ich nicht vorweg schon bestimmen, sondern das ist etwas, was wir in diesem Prozess erfahren. Also diese permanente Kritik und permanente Angriff auf Herrschaftsstrukturen, dafür steht der Insurrektionalismus. Dann haben wir noch den anarchistischen Syndikalismus, in dem gibt es diesen Slogan, dass die Syndikate, also die autonomen Gewerkschaftsgruppen, gleichzeitig Kampforganisationen und Keimzellen der kommenden Gesellschaft sein sollen. Als Kampforganisation organisieren sie sich eben so, dass sie die Bosse mit ihren Forderungen nach weniger Arbeitszeit, besseren Bedingungen, höheren Löhnen konfrontieren können. Aber als Keimzellen beinhalten sie die Vorstellung, dass die Betriebe auch vergesellschaftet werden, dass sie dann auch selbst verwaltet werden. Also die Frage ist, ne, in der Revolution, wie kann denn dann die Fabrik, der Agrarbetrieb, wie kann die Schule, wie kann das Krankenhaus selbst verwaltet werden, ohne Eigentümer eben durch Gremien, durch die Leute, die dort arbeiten, selber organisiert werden. Und das ist diese Vorstellung der Keimzelle. Und schließlich hätten wir noch den kommunitären Anarchismus oder anarchistischen Kommunitarismus, der vor allem darauf abzielt, die Leute zusammenzubringen, zu versammeln, die gemeinsam ihr Leben verändern wollen, die Lust haben, etwas anders zu machen. Deswegen ist dieser kommunitäre Gedanke sehr stark in Subkulturen, ne, wo Menschen sich zusammenfinden unter Punkrock oder Veganismus oder so und anhand dieses anderen Lebensstils eben eine Gemeinschaft bilden und was verändern wollen, oder eben auch in tatsächlichen Kommunen, wo man mehr teilt als nur den Arbeitsplatz oder bestimmte Interessen, sondern eben das Leben umfassend. Und auch das, diese umfassende Vergemeinschaftungen sollen Gegenmodell sein zu der Gesellschaft, in der wir leben und es verändernd wirken. Ihr seht, diese Strategien sind auch unterschiedlich. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man auf Genossenschaften setzt oder eben individualistisch auf Vereine, ob wir uns in autonomen Gewerkschaften organisieren oder jegliche Herrschaftsstrukturen angreifen, ob wir Kommunen gründen oder internationales Netzwerk von Aktivistinnen oder sowas aufbauen wollen. Trotzdem, auch hier redet man oft über die Unterschiede. Ich finde es wichtig, dass diese Strategien sich gar nicht unbedingt ausschließen. Wir sollten hier darauf hin diskutieren, was in welchen Kontexten Sinn macht, wer auf was da tatsächlich Lust hat. Und dann kann man sich natürlich auch streiten, was da angemessener ist in einem bestimmten Kontext, was besser funktioniert. Das muss man rausfinden. Aber das sind zum Beispiel 6 Strategien, die im Anarchismus entwickelt wurden und die bis heute bestehen und glaube ich auch Sinn machen. Ihr könnt ja auch überlegen, ob ihr selber Strukturen kennt, die nach solchen Prinzipien möglicherweise arbeiten. Eine Annahme im Anarchismus ist weiter noch, dass es verschiedene Herrschaftsverhältnisse gibt, die miteinander verschränkt sind. Ursprünglich in der Debatte waren es vor allem Staat und Kapitalismus, die zusammen gedacht wurden, mit dem Grundgedanken, der Kapitalismus kann eben nicht überwunden werden, wenn es über den Staat geht, also über den sozialistischen Staat, sondern der Staat ist selber ein Herrschaftsverhältnis, weil beide miteinander verschränkt sind, können sie nur miteinander abgebaut werden. Das heißt, man braucht auch eine andere Struktur außer den Staat. Und von diesem Gedanken kann man dann sehr schnell dahin zu sagen, ja, natürlich auch das Patriarchat und auch die weiße Vorherrschaft, auch die Naturbeherrschung sind Herrschaftsverhältnisse. Wir müssen da gar keine Wertung machen, welches Herrschaftsverhältnis da dominierend ist, sondern die sind gleich dominierend, sie sind miteinander verschränkt, die haben auch eine gewisse Eigendynamik, aber sie stützen sich gegenseitig und denen liegt das gleiche Prinzip des Herrschens zugrunde, weswegen sie nur miteinander abgebaut werden können. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Herrschaftsverhältnisse, auch noch andere Formen von Hierarchien und Dominanzen. Aber ich glaube, mit diese fünf zu benennen, deckt schon sehr viel ab. Und das wäre gut, Herrschaft als solche zu benennen. Anarchisten gehen nun aber auch davon aus, dass dort, wo es Herrschaft gibt, auch Freiheit besteht, um das ein bisschen runterzubrechen. Sagen wir, auch andere gesellschaftliche Verhältnisse und Beziehungen bestehen. Und diese können auch skizziert werden, anstatt eben den Staat, eine Föderation von autonomen Kommunen, also ein Zusammenschluss eben von Kommunen, die sich erstmal selber organisieren. Rätedemokratien wären dafür sicherlich ein gutes Beispiel. Oder eben ein dezentraler Sozialismus, ne, wo die Menschen sich gegenseitig unterstützen, wo es nicht nach der Profitlogik geht, wo man so viel arbeiten kann, wie man Kapazitäten hat, und es eine Entkopplung gibt von der Arbeitsleistung zu dem, was man haben kann, wo das Privateigentum überwunden wird und so weiter. Auch Alternativen im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis, auf die Frage von Race oder Ethnie, auch Alternativen in Bezug auf das gesellschaftliche Naturverhältnis, ne? Also auch heute können Menschen schon ein anderes Naturverhältnis einrichten. Sie tun das mit solidarisch-ökologischer Landwirtschaft, sie tun es mit Konzepten wie Permakultur, trotz der Zerstörung, die wir vorfinden, etwas gerade deswegen etwas anderes zu stiften. In der Realität ist es natürlich kompliziert, weil die beiden Verhältnisse, jene der Herrschaft und jene der Freiheit, Gleichheit und Solidarität, parallel zueinander auftreten. Und im Zweifelsfall ist es gar nicht so leicht zu sagen, ja okay, wo hört jetzt der Staat auf und wo fängt jetzt so eine herrschaftsfreie politische Föderation autonomer Kommunen an? Ab wann entwickelt die selber wieder staatliche Funktionen und Strukturen? Ähnlich ist es auch im Kapitalismus, ne? Da gibt es natürlich auch neue Unternehmensformen, die sich anarchistischer Konzepte bedienen, die sagen, wir sind hierarchiearm oder sowas in der Art, ne? So Startup, im Startup-Bereich natürlich, wo so alle per Du sind und so eine familiäre Atmosphäre hergestellt wird, ne? Die dann schon so irgendwie tun will, wir sind ja gar kein Kapitalismus mehr, aber wenn wir auf die Eigentumsverhältnisse schauen und darauf schauen, wer da real Macht hat und nach welchen Logiken das funktioniert, sind solche zum Beispiel Startup-Unternehmen trotzdem ganz oft natürlich Kapitalismus und nicht der dezentrale Sozialismus, den Anarchisten anstreben. Und auch im Patriarchat oder bei der weißen Vorherrschaft, auch bei der Naturbeherrschung, ist das nicht so klar. Also da gibt es keine Schwarz-Weiß-Linie und trotzdem bin ich der Ansicht, dass diese Weise zu denken erstmal sehr stark dabei hilft, die richtigen Fragen zu stellen, auch deutlich macht, es gibt eben Unterschiede, es ist nicht alles eine Totalität, wir können Alternativen heute aufbauen, trotzdem die immer kleinteilig und widersprüchlich sind und auch verstrickt sind, ne, und wir keine gesamten Lösungen haben. Es ist erstmal möglich und vorstellbar, Alternativen aufzubauen. Das steckt da vor allem dahinter. Es gibt herkömmliche Transformationskonzepte, die sich in Bezug auf den Großbegriff der sozialen Revolution, der im Anarchismus stark ist, ergeben. Das ist die soziale Evolution, die politische Reform und die politische Revolution. Soziale Evolution, ne, das basiert erstmal darauf, dass Menschen Innovationen machen, ne, dass wir sagen, okay, wir initiieren bestimmte Sachen, wir thematisieren bestimmte Dinge, wie das der CCC zum Beispiel ganz stark macht oder Gruppen darin, ne, erstmal, ne, die Frage von Datenschutz, von Befähigung, ne, im digitalen Raum zu agieren, die Kritik eben an Tech-Unternehmen und so weiter, ne, erstmal diese Themen zu setzen oder auch im Bereich der Drogenpolitik eben zu hinterfragen, was wird kriminalisiert, ist legal, und auf diese Weise das zu thematisieren, eine Debatte zu initiieren. Das ist vor allem die soziale Evolution mit dem Vertrauen darauf, dass das Veränderungsprozesse anstößt, was auch geschieht. Dann gibt es die politische Revolution, also da sind wir geprägt noch von diesem sehr klassischen Bild, ne? Es gibt Hungersnöte und dann Revolten und das ist irgendwie organisiert und eine Avantgarde-Partei und dann wird irgendwas gestürmt und dann wird eine revolutionäre Regierung installiert, die an ihren eigenen Widersprüchen irgendwie scheitert und dann kommt noch ein anderes Regime, aber es hat sich trotzdem grundlegend was verändert. Solche politischen Revolutionen, die stehen ja gerade am Ausgangspunkt unserer heutigen modernen bürgerlichen Gesellschaft, die weltweit durchgesetzt wurde, brutal. Das heißt, es hat politische Revolutionen gegeben, es wird auch in Zukunft politische Revolutionen geben, aber die sind Anarchisten nicht genug, weil sie sagen, im Grunde genommen haben wir hier vor allem ein Systemwechsel, der aber eben nicht die Gesellschaftsform insgesamt verändert und auch Herrschaft nicht insgesamt überwindet, sondern ganz im Gegenteil Herrschaft erneuert und sogar ausweitet ganz oft. Schließlich gibt es dann noch die politische Reform. Letztendlich ist die realistisch darin zu sagen, jede Veränderung geschieht nur graduell. Also jede auch große Veränderung der Gesellschaft insgesamt geht nur Schritt für Schritt. Und da mag es noch wie Revolutionen und Aufstände geben oder eben auch die gefühlte Notwendigkeit, jetzt wirklich handeln zu müssen wegen dem Klimawandel, ne, wegen der Frage der Geflüchteten, wegen der Krise des Kapitalismus, ja. Und trotzdem sind Institutionen ganz feststehend und auch die Ansichten der Leute sehr verfahren sozusagen. Deswegen realistischerweise jeder auch radikale Wandel funktioniert graduell Schritt für Schritt und dann wäre es doch naheliegend zu sagen, ja okay, dann beißen wir in den sauren Apfel und sagen, okay, wir beteiligen uns an den bestehenden politischen Institutionen wie dem der parlamentarischen Politik. Aber Anarchistinnen lehnen das ab, weil sie sagen, nein, diese Institutionen selber erhalten halt Herrschaftsverhältnisse aufrecht. Sie mögen hier und da für ein paar Leute sozusagen eine Verbesserung ermöglichen, aber im Endeffekt überspielen wir die eigentlichen Probleme und deswegen lohnt es sich gar nicht, so viel Zeit in die Vorstellung politischer Reformen zu stecken. Also, ihr seht, hier werden Abgrenzungen vorgenommen. Natürlich habe ich das im Schema verkürzt dargestellt, in der Wirklichkeit vermischt sich das alles. Ne? Die soziale Evolution, die würde ich als linksliberal bezeichnen, die politische Revolution als parteikommunistisch und die politische Reform, diese Strategie als sozialdemokratisch. Damit möchte ich das nicht komplett abwerten. In bestimmten Kontexten machen bestimmte Konzepte und machen da Sinn. Wir müssen das daraufhin diskutieren, was auch bringt. Aber an dieser Stelle geht es erstmal darum zu sagen, okay, anarchistische Vorstellungen unterscheiden sich ein Stück davon. Und zwar gibt es da, oder in der Debatte daraus wurden eben ganz verschiedene Konzepte, auch Strategien letztendlich entwickelt, wie Gesellschaft sich verändern kann in den historischen Debatten in Abgrenzung, gerade glaube ich mit diesen drei Lagern oder Transformationsmodi. Und da hätten wir zuerst die mutualistische Selbstorganisation, den praktischen Experimentalismus, so habe ich das genannt. Also mutualistisch heißt, ne, auf Gegenseitigkeit, das sind auch wieder diese Strukturen der Genossenschaften, der Kommunen, all der Selbsthilfeprojekte, sicherlich auch Labs, Hackspaces und so weiter, wo Leute erstmal so einen Raum aufmachen, wo sie basteln können, wo sie was anders machen können, wo sie was reparieren können, wo sie zeigen können, dass wir anders miteinander umgehen können, ohne dass wir die absoluten Lösungen haben, bauen wir erstmal so einen Space auf, um ganz konkret mit Menschen da Veränderungen anzustreben. Das ist aber eben nochmal was anderes als nur diese soziale Evolution, zumindest wenn es anarchistisch gedacht wird, sollen da drin tatsächlich schon die Keime für eine andere Gesellschaft angelegt sein. Das heißt, solche Räume aufzumachen, ob sie jetzt auf Technik-Support, auf Bildung, auf gemeinsame Arbeitsorganisierung oder so zielen, was auch immer, sie sollen tatsächlich dazu dienen, die Gesellschaft zu verändern. Es steckt eigentlich in diesem Sinne eine wirkliche Strategie dahinter, die sehr graswurzelmäßig ist und nicht spektakulär, aber dafür vielleicht umso realer wirksam ist. Genau, und da hätten wir jetzt hier so ein paar archetypische Beispiele, also Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt oder sowas wie Mietshäuser-Syndikate oder eben auch kollektive Diskussionsprozesse in Kommunen. Da lässt sich noch sehr viel anderes denken. Wie gesagt, Hackspaces zählen da sicherlich auch dazu. In Abgrenzung zur politischen Reform wurde, glaube ich, das Konzept der autonomen Bewegung entwickelt, die auch mit dem selbstorganisierten Streik verknüpft ist. Also Streik verstehe ich hier umfassend, ne, als eine Verweigerung und ein Aufzeigen von Grenzen. Klar, der klassische Streik in den Unternehmen, aber auch sowas wie feministischer Streik, Klimastreik. Ich denke, das macht schon Sinn, diesen Begriff zu erweitern, wenn er nicht völlig verwässert wird. Die autonome Bewegung, die ist eine soziale Bewegung, die eben nicht einfach nur die Vorhut von einer Partei ist, sondern die sich wirklich selber bestimmt, die nicht vor allem an die Regierung appelliert, dies und das anders zu machen, sondern das Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, wir sind tatsächlich schon eine Alternative. Und das ist eine wirkliche Strategie, weil dieses sich außerhalb stellen, ne, also das bedeutet ja auch, autonom zu handeln, ne, selber die Agenda zu setzen, schafft erst die Voraussetzung, dass wir ein Selbstbewusstsein entwickeln, was dann auch einen Druck erzeugt auf eben Regierungshandeln. Und wenn die Regierung dann zum Beispiel eine Sozialreform macht oder ein Klimapaket schnürt oder was weiß ich, oder bestimmte Gewalttaten einnimmt oder so, dann ist es ein Ergebnis sozusagen dieses Drucks von außen und nicht dessen, dass diese Forderungen einfach eins zu eins umgesetzt werden. Und deswegen ist diese Strategie der autonomen Bewegung eben eine eigene und abzugrenzen von nur außerparlamentarischen Bewegungen. So, das hatten wir ja in den letzten 10 Jahren auch wieder. Jetzt aktuell erleben wir eher eine Art Flaute der sozialen Bewegungen aus verschiedenen Gründen. Aber das ist eben auch ein Bestandteil sozialer Bewegungen, dass sie halt aufploppen, dass sie wieder abschwellen. Und die Frage ist eben, wie kann man da reingehen und wie kann man die in eine bestimmte Richtung pushen. Ne? Zum Beispiel hier antirassistische Bewegungen wie Black Lives Matter oder eben Klimagerechtigkeitsbewegungen oder feministische Bewegungen waren stark in den letzten 10 Jahren, haben auch reale Erfolge erzielt, und das wäre natürlich wünschenswert, wenn es weitergeht. Schließlich haben wir in Abgrenzung zur politischen Revolution dann die Strategie der ereignishaften Revolte und der alltäglichen Subversion. Also, ne, Revolte, klar, damit verbinden wir ganz oft dieses auf die Straße gehen und irgendwie Dinge kommen durcheinander, sage ich jetzt mal ein bisschen platt gesagt. Aber wer das als Ereignis erlebt, sozusagen, oder wer so eine Erfahrung da drin macht, sozusagen, wird auch in seinem Alltag dann vielleicht subversiver handeln, bestimmte Regeln nicht akzeptieren wollen. Und umgekehrt, wer im Alltag sich subversiv verhält, hat auch Lust, dann das mal kollektiv auf die Straße zu bringen. So ist der Zusammenhang. Wir können darunter, glaube ich, sehr viel Verschiedenes verstehen. Wie gesagt, ne, der Fokus ist ganz oft, wie wir es hier auch im Bild sehen, ne, auf diese Ereignisse, wo dann irgendwas kaputt geht und brennt und scheppert und so weiter. Und das ist sicherlich Bestandteil dessen, jetzt mal wertfrei, sondern solche Sachen geschehen. Aber ich glaube, man kann Revolte auch in einem weiteren Sinne sehen. Es geht vor allem darum, grundsätzlich einen Protest, eine Absage auszudrücken halt, ne? Und das kann sich auch durch verschiedene Gesellschaftsschichten ziehen, so ein subversives Handeln. Das Bild unten von Haus des Geldes habe ich mit reingenommen, um zu zeigen, dass da auch eine Sehnsucht besteht bei, glaube ich, ganz normalen Menschen, die halt diese Serie in die so top geratet haben und millionenfach geklickt haben, geschaut haben, dass da eine populäre Sehnsucht auch nach Heldinnen besteht, die Gesetze überschreiten, um dann in einer höheren Gerechtigkeit eine Gerechtigkeit herzustellen für alle. Also hier hätten wir eben 3 verschiedene Transformationsstrategien, die mutualistische Selbstorganisation, die autonome Bewegung und die Revolte und Subversion. Dann gibt es aber eben noch die soziale Revolution. Die soziale Revolution ist nicht irgendwie an sich besser von den anderen, sondern ich würde sagen, mit sozialer Revolution, diesem Konzept oder dieser Strategie, werden die anderen sogar zusammengebunden. Der Unterschied ist, dass soziale Revolution aufs Ganze zielt. Also es geht darum, die Gesellschaft insgesamt zu verändern. Also die Nachbarschaftsselbsthilfe, ne, der Hackspace für sich genommen, die sind halt nicht genug. Nur soziale Bewegung zu sein, da reinzugehen, die in eine bestimmte Richtung zu bringen, ist nicht genug. Nur Revolten sind nicht genug, sondern es braucht es alles. Ne? Eine soziale Revolution, die kann ja nur in verschiedenen Spaces sozusagen starten und ist darauf angewiesen. Die muss sich auf autonome Bewegungen beziehen oder überhaupt auf soziale Bewegungen und die autonomisieren. Die geht auch mit subversiven Verhalten einher. Aber sie bindet das eben zusammen, diese Aspekte, und sagt, okay, dass das Ziel ist, die Gesellschaftsveränderung insgesamt auf verschiedenen Ebenen, auch in verschiedenen Themenfeldern, auch in diesen verschiedenen Herrschaftsdimensionen, die ich in der Folie vorher schon mal gezeigt habe. Und dafür gibt es auch Beispiele in der Gegenwart, ne, die Rebellion der Zapatistas zum Beispiel in Mexiko oder eben die der kurdischen Leute vor allem in Nordsyrien. Die werden oft angebracht, weil die eben versuchen, die Gesellschaftsstruktur ganz umfassend umzusetzen. Hier ist eben zum Beispiel wichtig, dass da auch feministische Anliegen ganz stark drin sind, dass gesagt wird, ja, wenn wir eine Revolution machen, dann muss die auch feministisch orientiert sein, sonst ist es keine Revolution. Ein Beispiel sind dann sicherlich auch die Proteste, die es in Chile gab ab 2019 ganz massiv oder eben auch im Iran. Damit will ich nicht sagen, dass die an sich anarchistisch sind. Das sind sie gar nicht. Gibt es überall Anarchistinnen? Sind vielleicht nicht so viele, aber die machen schon ein paar Sachen. Aber das Entscheidende ist, dass hier viele Leute wirklich auf die Straße gehen und dass sie die Gesellschaftsform insgesamt in Frage stellen. Und solche Bewegungen wird es auch in Zukunft mehr geben. Trotzdem ist die Frage, wo das hingeht. Regieren Staaten natürlich mit enormer Gewalt, sowohl in Chile als auch zum Beispiel im Iran, auch in Rojava und in Chiapas, wenn es darum geht, dass die Gesellschaftsform insgesamt in Frage gestellt werden wird und damit natürlich auch die Privilegien der herrschenden Klassen. Trotzdem möchte ich euch damit zeigen, sowas wie soziale Revolution spielt auch in unserer Zeit eine Rolle und es ist deswegen wichtig, in solchen Kategorien zu denken, weil das unser eigenes Handeln beeinflusst. Also es geht nicht unbedingt darum, wie können wir jetzt ein Konzept nehmen, was dann an sich funktioniert, an sich richtig ist oder irgendwie einen Masterplan geht, sondern worum es mit diesen Transformationsstrategien geht, ist zu reflektieren, wie engagierte Menschen eh schon unterwegs sind, was sie eh schon machen, dass wir das, was wir ohnehin schon machen, wenn wir in soziale Bewegungen reingehen, wenn wir und die unterstützen, wenn wir bestimmte Orte aufbauen und die auf eine bestimmte Weise gestalten, wenn wir zum Beispiel auf eine bestimmte Weise subversiv handeln, dass wir diese Sachen, die wir eh schon machen, in einem größeren Zusammenhang sehen, ne? Dass wir sie daraufhin orientieren, Gesellschaft insgesamt zu verändern. Und dazu soll die Reflexion darauf dienen. Das macht natürlich einen Unterschied. Ja? Setze ich eben auf diese mutualistische Selbstorganisierung, auf die autonome Bewegung, auf die Revolte, habe ich ein Verständnis von sozialer Revolution oder eben die, von denen sich die anarchistischen Transformationsstrategien abgrenzen. Das macht Unterschiede und wir sollten das offen diskutieren, was dran ist, um eine Vision zu spinnen, wie emanzipatorische Kräfte sich gegen den Rechtsruck, gegen den Autoritarismus, der sich massiv breit macht in der Gesellschaft, zur Wehr setzen können, aber eben auch über die bestehende Gesellschaft hinaus verweisen. Und dann gibt es noch verschiedene Aspekte in dem Denken von dieser Veränderung. Das ist jetzt eine etwas kompliziertere Sache vielleicht, deswegen versuche ich dieses Schema nur kurz zu erklären. Ihr könnt es ja auch nochmal auf Stopp klicken, euch nochmal ein andermal anschauen oder so. Ich glaube, anarchistisches Denken zielt gerade darauf ab, Gegensätze zu vermitteln, Spannungen aufzumachen, aber die eben auch zu thematisieren. Also, was meine ich damit? Ich meine damit eine bestimmte Denkweise, die ich vor allem im Anarchismus angelegt sehe und als sehr produktiv und sehr begrüßenswert empfinde, damit wir Gesellschaftsveränderungen überhaupt denken können. Zum Beispiel in der Geschichte. Ich glaube, da vermitteln Anarchistinnen eben gerade das Prozesshafte und das Ereignishafte, was in der Revolution drinsteckt. Denn Revolution bedeutet beides. Sie ist immer ein Prozess, ne? Viel interessanter als was in dem Moment der großen Aufstände oder sowas geschieht, ist, was 30 Jahre vorher geschehen ist und was 30 Jahre danach geschieht, also was zur Voraussetzung hat, eine bestimmte Umwälzung, eine bestimmte Ausprägung erhält, aber eben auch danach, was kann davon aufrechterhalten werden, was kann davon wie weit vorangetrieben werden und verankert werden. Aber wir können nicht davon sprechen, dass eine Revolution oder sowas 100 Jahre geht, sondern sie ist eben auch ein momentanhaftes Ding. Sie hat auch einen bestimmten Zeitraum, sonst wäre es absurd, davon zu sprechen. Tendenziell betonen Anarchistinnen die Prozesshaftigkeit und das kann man zum Beispiel mit diesem Stichwort von Martin Buber, der das prophetische Eschatologie genannt hat. Das bedeutet, so zu denken, dass das, wo wir hinwollen, dass wir das heute schon praktizieren, eben eine Vorwegnahme betreiben dessen, wo wir hinwollen und sozusagen die Revolution nicht immer irgendwo anders hin und in eine andere Zeit schieben, sondern uns selber so verstehen, dass wir uns heute hier und heute sozialrevolutionär orientieren können. Dann das Verhältnis zwischen Negation und Konstruktion. Auch das ist eine sehr klassische Sache bei dem Denken von Transformation, also wie man Gesellschaft verändern kann. Vielleicht in dieser Paradoxie der Dekonstruktion gedacht. Und ich habe dieses weiterentwickelt und das dann abbauenden Aufbau genannt, so rum. Also das soll ausdrücken, dass beide Seiten, die Negation, die Ablehnung von bestimmten Sachen, und die Konstruktion, der Aufbau von bestimmten Sachen zusammengehören. Die sind beide verschränkt. Wenn wir Gesellschaftsveränderungen denken wollen, die grundlegend ist, dann bedeutet das immer, Sachen loszuwerden. Es bedeutet aber immer auch, Sachen neu aufzubauen. Und da gibt es auch verschiedene Vorstellungen, verschiedene Vorlieben und Verständnisse, in welchem Verhältnis das steht. Aber beides gehört zusammen. Ich denke, meiner Ansicht nach betonen Anarchistinnen vor allem diese konstruktive Seite. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema und ein Streit für sich. Eines dieser Spannungsfelder ist auch die Frage, wo ist denn die Utopie? Ist die wo ganz anders, in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort? Ist sie transzendent? Ne, so wie man sagt zum Beispiel, okay, es kommt eine Revolution und dann verwenden Marxisten den Begriff der befreiten Gesellschaft. Also irgendwann soll dieser Punkt sein, wo die Gesellschaft befreit ist. So denken Anarchisten aber nicht. Ne, sie denken nicht, dass irgendwann das an ein Ende kommt und dass irgendwie in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort sozusagen die Utopie erfüllt sein wird, sondern sie denken Utopie so, dass sie einfach im Hier und Jetzt schon da ist, dass sie immanent vorhanden ist. Also die Utopie ist unter uns, wir können sie entdecken. Das heißt, Utopie bedeutet auch, sie ist überhaupt nichts Perfektes, sondern sie ist vor allem eine gesellschaftliche Alternative, die auf was anderes verweist, die aber real ist, weil sie in dem verwurzelt ist, was wir machen. Ne? Utopien sind die Räume, die geschaffen werden und dann auch wieder platt gemacht werden, wie zum Beispiel so ein Wagenplatz, der dann wieder irgendwie verdrängt wird oder sowas in der Art, auch Hausprojekte oder so, die sich nicht halten können, weil die Stadtpolitik sie weghaben will oder sowas in der Art. Also das sind Erfahrungen von Utopien, die auch zerstört werden. Da gibt es die Stichworte Zwischenräume oder eben reale Utopien, das sind Schlagworte, die im anarchistischen Denken dafür verwendet werden, zu sagen, doch genau diese Räume brauchen wir, um zu zeigen, dass andere Sachen möglich sind. Genau, und deswegen tendieren die eher zu dieser Immanenz, also dass das bereits im Hier und Jetzt schon die Alternativen vorhanden sind. Ein großes Thema im Anarchismus ist auch das Verhältnis von Zielen und Mitteln. Ja, auf der einen Seite, der eine Pol wäre eben die Heiligung der Mittel, also dass man sagt, um ein bestimmtes Ziel durchzusetzen, darf ich deswegen auch das und das machen, zum Beispiel meinen politischen Gegner lange einsperren oder töten, weil das dient diesem höheren Zweck. Auf der anderen Seite würde so ein Selbstzweck stehen und das ist eher das, wohin der Anarchismus tendiert, aber eben auch gewisse problematische Seiten hat. Also, dass man sagt, okay, wir machen ein autonomes Zentrum und hier gibt es Proberäume für Bands oder sowas in der Art und dann sollen die Leute doch irgendwas selber damit anfangen. Das ist zwar schön und gut, so einen Ort zu schaffen und auch diese Freiheit zu geben, dass Leute eben selber da was anfangen können einfach. Also, das ist eine super Sache, aber es wird schwierig, wenn das der Selbstzweck wird. Weil dann wird es vielleicht einfach nur noch irgendwie ein subkultureller Ort, der nicht eine wirkliche Gegenkultur hat. Also, der nicht, in dem nicht mehr die Absicht enthalten ist, dass er dazu dient, die Gesellschaft auch zu verändern. Ich glaube, aus dieser Debatte zwischen Mitteln und Zielen und wie man sie miteinander gut in Einklang bringt, da entsteht eigentlich auch dieses Konzept der direkten Aktion. Also der Versuch, direkt auf Sachen einzuwirken. Nicht auf Politikerinnen oder so vor allem einzugehen, nicht vor allem irgendwie eine Vermittlung zu suchen, sondern selber die Sachen in die eigene Hand zu nehmen und unmittelbar verändern zu wollen. Und ich glaube, das ergibt sich, wie gesagt, gerade aus diesem Ziel-Mittel-Verhältnis. Übrigens ist es auch nicht so, dass die Ziele einmal feststehen, sondern ne, für jede Gruppe und für jeden größeren Zusammenhang, vielleicht sogar wie so eine soziale Bewegung, ist es daran, sich immer wieder hinzusetzen, je nach Gruppe oder je nach Zusammenhang und einmal im halben Jahr, alle 3 Monate oder vielleicht auch nur einmal im Jahr wirklich sich zurückzuziehen für einen Tag, für ein Wochenende und darüber zu sprechen, was waren unsere Ziele, welche Mittel haben wir gewählt, um die zu erreichen, hat es funktioniert? Haben die Mittel den Zielen entsprochen, die wir genommen haben? Und sind unsere Ziele denn noch richtig? Müssen wir vielleicht auch unsere Ziele nochmal neu überprüfen? Also auch die Ziele können sich auf dem Weg, den wir gehen, verändern. Und diese Offenheit sollten wir uns bewahren, wenn wir Gesellschaftstransformation nicht nach irgendeinem fertigen Skript denken, sondern als einen offenen Prozess, der über verschlungene Umwege auch gehen kann. Ein großes Thema ist auch das der revolutionären Subjekte. Also wer sind die Leute, die denn die Revolution machen? Im Anarchismus wird da vor allem betont, dass es eben nicht das eine Subjekt ist, ne? Nicht die Frauen oder die Migrantinnen oder so die Arbeiterinnenklasse, sondern es sind verschiedene Gruppen, die von ihren jeweiligen Positionen und Standpunkten aus zusammenkommen. Es ist ein heterogenes, also ein gemischtes Ganzes, was sich da ergibt. Und sozialrevolutionäre Tätigkeit ist eben gerade diese verschiedenen Gruppen, die sich emanzipieren, zusammenzubringen. Die sind eben gerade nicht alle gleich, sondern durch ihre Unterschiedlichkeit sozusagen entsteht eine wirkliche Stärke, die Gesellschaft umfassend auch zu verändern. Und damit stellt sich auch die Frage, was ist dann die Aufgabe zum Beispiel von anarchistischen Leuten innerhalb dieses Veränderungsprozesses? Auch das ist ein großes Thema für sich, aber Anarchisten lehnen die Avantgarde ab. Also sie sagen nicht, wir wollen selber diese revolutionär gesinnten Leute oder so anführen, sondern wir wollen sie begleiten und unterstützen. Wir wollen auch mit bestimmten Aktionen aufzeigen, dass es in bestimmte Richtungen geht. Wir wollen Organisationsprozesse stärken. Wir wollen bestimmte Themen setzen. Anstatt dass sie eine Avantgarde sind, die deswegen nur einfach vorangeht, würde ich sie als Convoyeur-Guard bezeichnen, also von dem französischen Wort begleiten. So ein bisschen ein Wortspiel mit diesem Avantgarde, Convoyeur-Guard, also eine begleitende Gruppierung, würde ich sagen, sind die Anarchisten, die vor allem unterstützen und Sachen möglich machen. Ein paar Sachen von denen, die sie möglich machen, seht ihr hier auf der Folie, könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen. Also ihr seht, es gibt Spannungsfelder in diesem transformativen Denken, übrigens nicht nur im Anarchismus, sondern das liegt daran, dass die Gesellschaft, in der wir leben, eben besonders komplex ist. Ich glaube aber, im anarchistischen Denken, so wie ich es euch jetzt hab versucht habe darzustellen, wird gerade eben versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen verschiedenen Polen. Ob das immer gelingt, ob das immer richtig ist, das ist eine andere Frage. Ob das immer strategisch brauchbar ist, ist auch eine andere Frage. Das können wir dann gerne diskutieren. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass da eine ganze Menge zu holen ist, was uns hilft, unser Denken von Gesellschaftsveränderung zu erweitern und nicht mehr in so ganz klassischen alten Kategorien hängen zu bleiben. Das können sein sowas wie immer noch dieser Mythos einer politischen Revolution, die auch in der Vergangenheit nie geil war irgendwie und auch einfach nicht in so einer Reinform klappt. Das kann aber auch der Mythos sein, dass man jetzt nur auf Graswurzelprojekte und kleine Läden setzt und so weiter, weil das allein reicht eben auch nicht. Das ist nicht genug. Es sollte nicht nur Selbstzweck sein. Wir brauchen verschiedene Strategien, die verschiedene Menschen zusammenbringen, und es braucht eine Debatte in sowas wie einer gesellschaftlichen Linken und auch in der anarchistischen Szene darüber, wo können wir überhaupt, wo können wir hin, wo wollen wir hin, wo stehen wir sozusagen. Ich wünsche mir, dass es eine neue Debatte über solche Sachen gibt und alle Leute, die damit sympathisieren, dass sie sich auch als Teil eines solchen Veränderungsprozesses begreifen und sich auch klar positionieren in diesen Zeiten, die so hart zu einem Autoritarismus gepusht werden. Und aus diesen Debatten, die ich euch dargestellt habe, habe ich dann noch diese 5 Kriterien abgeleitet für sozialrevolutionäre Bewegungen. Das sind natürlich auch nur Schlagworte, die ihr gut oder schlecht finden könnt oder sowas in der Art. Aber ich glaube, manchmal ist es sinnvoll, so ein paar Schlagworte zu haben. Das sind Emanzipation. Emanzipation bedeutet, dass Menschen sich selber ermächtigen. Man kann nicht andere emanzipieren, sondern verschiedene Gruppen ermächtigen sich von ihren Positionen aus. Und damit verändern sie aber auch die Gesellschaft, die sie gerade ausschließt. Also der Weg aufzubegehren, aufzustehen, sich stark zu machen aus dieser unterdrückten Position, ist zugleich der, auch die Gesellschaft zu verändern, die Menschen ausschließt und unterdrückt. Und das kann man von verschiedenen Positionen aus, ne? Ob das jetzt Frauen sind, Migrantinnen sind, Arbeiterinnen sind, und das zusammenzuführen, ist dann emanzipatorisch. So ein Projekt sollte auch radikal sein, radikal im besten Sinne, ne? Dass man eben nicht nur versucht, irgendwie reformerisch zu sein und hier und da Verbesserungen zu schaffen, kein Green New Deal oder grünen Kapitalismus oder sowas, sondern tatsächlich zu sagen, ja, der Kapitalismus ist nicht ökologisch, der muss grundsätzlich überwunden werden, und das ist keine Phrasendrescherei, sondern, glaube ich, der tatsächlich realistischere Blick auf die Dinge. Präfiguration, das ist diese Vorwegnahme, also ein anderes, komplizierteres Wort für eine Vorwegnahme dessen, wo wir hinwollen. Davon habe ich im Vortrag ja schon einiges gesagt, ne? Zum Beispiel die Ethik und die Organisierung, die soll heute schon umfassen, wo wir hinwollen. Die Konfrontation ist auch wichtig, glaube ich. Ne? Konfrontation bedeutet nicht jetzt irgendwie zwangsläufig auf der Straße mit der Polizei oder den politischen Gegner aneinander zu rangeln, dann gibt es da irgendwie gewaltsame Auseinandersetzungen, sondern Konfrontation bedeutet, die politischen Gegner zu adressieren und ihnen wirklich entgegenzuhalten, anstatt vor ihnen auszuweichen und immer klein beizugeben. Und dazu muss man seine eigene Position kämpfen und kennen und auch wissen, wie man kämpfen kann. Also ne, das strategische Überlegungen können uns darin stärken, auch in eine Konfrontation zu gehen und selbst Initiative zu ergreifen. Das wäre das letzte Schlagwort. Initiative bedeutet eben nicht nur hinterher zu eilen irgendwelchen Ereignissen und dann eine Kampagne oder eine Demo oder irgendwas zu machen oder irgendwas aufzubauen, sondern selber zu sagen, wir setzen uns in die Position, dass wir eine Agenda setzen, wo wir hinwollen, und dann handeln wir auch in diese Richtung, dass wir von uns aus entscheiden, wann wir wohin vorangehen. Also Emanzipation, Radikalität, Präfiguration, Konfrontation, Initiative, Entschuldigung, das sind so ein paar Schlagworte, glaube ich, die hilfreich sein können, die aber mit Leben gefüllt werden müssen. Schließlich noch der letzte Punkt. Wenn wir uns auf eine andere Gesellschaft orientieren, was eben sehr gut wäre, dann gilt es, diese zu bezeichnen. Ich würde sie libertären Sozialismus nennen, weil das, glaube ich, die adäquate Bezeichnung ist vom Inhalt her. Man kann es auch anders nennen, aber inhaltlich würde ich sagen, Anarchisten streben, ein Großteil der Anarchisten strebt tatsächlich eine andere Gesellschaft an, und es ist sinnvoll, in solchen Kategorien zu denken, weil wir Leuten was vermitteln wollen, wo wir hinwollen. Und das ist eine andere Gesellschaftsform. Ne? Es ist eben ne, nicht die Autokratie, ne, wo einzelne Leute willkürlich mehr oder weniger herrschen, also der Autoritarismus, der sich immer weiter ausdehnt und die liberalen Demokratien, in der wir hier noch leben, anficht, sondern ne, liberale Demokratie ist eine bessere Herrschaftsform als eine Autokratie. Das haben auch klassische Anarchistinnen immer wieder betont, wie Michael Bakunin. Aber Anarchistinnen wollen woanders hin, eben zum Beispiel in einen libertären Sozialismus, wenn man den so nennen will, wo Ausbeutung, Unterdrückung, Entfremdung grundlegender abgebaut sind. Und trotzdem ist auch jede andere Form von Gesellschaft immer wieder in Frage zu stellen. Dafür braucht es die Anarchie. Anarchie ist eben der Modus, jede verfestigte Ordnung immer wieder in Frage zu stellen, und deswegen enorm wichtig, um gesellschaftliche Entwicklung immer weiter voranzutreiben. Denn als Prozess kann sie nie abgeschlossen sein. Aber trotzdem können die Dinge grundsätzlich anders werden, und das sollten wir uns vor Augen halten und auch Leuten so rüberbringen. Und auch wenn wir dafür nicht die absoluten Lösungen haben und nicht auf alles Antworten haben, erstmal so eine Haltung entwickeln, dass wir Dinge verändern wollen in dieser Welt in eine emanzipatorische Richtung. Und ich glaube, die Gesellschaft, in der wir leben, die verändert sich sowieso so massiv jeden Tag und auch die nächsten Jahrzehnte, dass wir die kaum wiedererkennen werden. Die Frage ist nicht, ob sich die Gesellschaft verändert, sondern die Frage ist, wie positionieren wir uns dahin und wie können wir uns organisieren, wie können wir eine Vision entwickeln, um darauf Einfluss zu nehmen, um in eine andere Richtung zu kommen, die vielleicht eben anarchistischen Vorstellungen entspricht. Ja, okay. Danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt relativ viel. Sehr viel mehr davon könnt ihr lesen in der Veröffentlichung meiner Doktorarbeit, die wahrscheinlich Ende April dann stattfinden wird. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr wollt. Ich hoffe auch, dass sie dann Open Access zur Verfügung steht. Hier habe ich euch noch ein bisschen Literatur aufgelistet, wenn ihr da nochmal weiter nachschauen wollt. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, hoffe, ihr habt eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr und konntet meinem Vortrag was entnehmen. Ich weiß, es war ein bisschen kompliziert, es war vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, ihr habt was daraus ziehen können, und möglicherweise gibt es auch die Gelegenheit, dass wir jetzt nochmal ins Gespräch kommen. Ansonsten schreibt mir auch gerne eine E-Mail, auf meinem Blog ist eine Adresse vorhanden, und genau, habt eine gute Zeit. Tschüss. Und live.
So, willkommen zurück. Ich habe Jonathan Eibisch jetzt auch direkt hier bei mir, um euch ein paar Fragen zu beantworten. Ich würde vorschlagen, wir legen direkt los. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, Anarchismus in Form von institutioneller Forschung zu betrachten?
Okay, das zählt natürlich so direkt auf meine Haupttätigkeit, die ich hier mache. Wobei institutionell trifft es nicht ganz, ne? Also ich habe diese Promotion geschrieben und dafür ein Stipendium gehabt, aber mit dem Stipendium zum Beispiel ist es ja keine Anstellung an der Uni. Ich glaube, das hat schon mal einen Unterschied gemacht jetzt in der Form. Also hatte ich mehr Freiheiten auf jeden Fall, als wenn ich das jetzt jobmäßig gemacht hätte. Aber klar ist es auch an gewisse Institutionen dann zurückgebunden. Und das betrifft ja nicht nur den Inhalt, sondern es betrifft ja auch die Form so einer Arbeit. Da kann man auch fragen, ist die akademische Form überhaupt geeignet dafür, an Anarchismus? Ich habe viel über dieses Thema nachgedacht. Das ist auch ein großes Thema. Deswegen muss ich gucken, dass ich es hier kurz mache. Ich glaube, es ist zum Teil ein Widerspruch, aber in solchen Widersprüchen bewegen wir uns bei ganz vielen Tätigkeiten. Und mein Umgang ist damit, das transparent zu machen, mir selber treu zu bleiben, mich klar zu positionieren und das nicht zu verkaufen. Und ich glaube, in dem Rahmen ist es möglich. Also der akademische Diskurs, die Diskussion, die da ist, ist eben eine bestimmte. Und dann gibt es noch sehr viele verschiedene andere Bereiche. Aber ich glaube, es lohnt sich auch dort in eine Auseinandersetzung zu gehen.
Würdest du dich denn selbst als Anarchist bezeichnen?
Ja, definitiv.
Wenn ja, welche Strömung denn?
Gut, das ist immer so ein bisschen so dieses, nicht Bilderbuchmäßige, sondern dieses Poesiealbummäßige, da muss man sich ja halt zuordnen. Also ich kann tatsächlich verschiedenen was abgewinnen. Das liegt daran, weil ich einfach mir verschiedene angeschaut habe und wahrscheinlich grundsätzlich auch undogmatisch und offen bin. Das heißt, ne, mein Ansatz ist eben eher der anarchistischen Synthese. Das heißt, zu versuchen, diese verschiedenen Ansätze zusammenzudenken, zusammenzubringen. Und damit ist es aber auch wieder ein eigener Ansatz. Ich glaube, im Vortrag kam das auch rüber. Ne? Deswegen hatte ich auch so eine Offenheit für verschiedene Ansätze. Ich glaube, bei verschiedenen Strategien, bei verschiedenen Gruppen und so weiter ist was dran. Und mir geht es vor allem darin, die in den Dialog zu bringen. Und es kommt drauf an. Ne? Also ich glaube, in dieser Bestrebung, Gesellschaft insgesamt verändern zu wollen. Natürlich ist das ein anarcho-kommunistischer Gedanke, aber meine eigene Praxis, wie ich mich organisiere, ist oft auch sehr individualistisch. Ein scheinbarer Widerspruch, aber ich glaube, das geht einigen so.
Anarchismus wird ja oft kriminalisiert. Was hältst du davon und hast du das auch schon selbst erfahren?
Naja, ich meine, wir leben ja in so einer Art noch liberalen Demokratie. Das heißt, bestimmte Gedanken äußern zu können und sagen zu können und so weiter, wird in der Regel hier nicht kriminalisiert, ne? Wenn es jetzt nicht Richtung Volksverhetzung geht, was, glaube ich, auch nichts der Dinge ist, die Anarchistinnen äußern. In anderen Ländern sieht das anders aus, ne? Und das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass die Gedanken oder Ideen als solche kriminalisiert werden, aber natürlich bestimmte Handlungen. Und es ist schon so natürlich, dass sowas wie der Anarchismus als in einer organisierten Form oder so oder auch als Ideologie schon unter so einem Generalverdacht steht. Ich glaube aber, die Kriminalisierung ist was in meinem Umfeld schon ein Stück stattfindet, aber in Zukunft wahrscheinlich eher noch zunehmen wird, die dann eher im Bereich Antifaschismus ist oder auch die Klimagerechtigkeitskämpfe, ne? Wo es jetzt nicht Anarchismus als Ideologie ist, aber natürlich die Handlungen, die daraus folgen, die schon auch kriminalisiert werden. Ich glaube aber ebenso interessant oder ebenso problematisch ist die Ausgrenzung von anarchistischen Gedanken. Also zum Beispiel kommt es da zu einer Infantilisierung. Ne? Man sagt halt, okay, das sind alles so diese Träumerinnen, ne, die das alles nicht ernst meinen. Ne? Und dann ist es irgendwie, vielleicht wird es so verharmlost und verniedlicht, wenn es dann nicht Richtung irgendwie wirkliche Gesetzungsübertretung geht, dann geht es in Richtung einer Dämonisierung und so. Also es gibt noch viele andere Strategien, glaube ich, der Ausgrenzung, die wir dann genauso mit diskutieren sollten. Und ich glaube, das hat aber auch in gewisser Weise seinen Reiz, weil damit kann man auch spielen, damit kann man vielleicht auch provozieren, um bestimmte Diskussionen überhaupt führen zu können.
Das heißt, es gibt von außen einmal diese Sicht der Infantilisierung der Träumer und aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite die Sicht der Radikalisierung und das sind doch eh nur alles Krawallmacher.
Ja, klar.
Gibt es überhaupt echte Autonomie? Ist das nicht auch alles dann irgendwo wieder organisiert?
Ja, die ist organisiert. Also wie immer kann man natürlich solche Begriffe, solche Worte sehr unterschiedlich definieren. Ich verstehe unter Autonomie tatsächlich ein Organisationsprinzip, neben den anderen, die ich in den Einfolien da auch dargestellt habe, neben Föderalismus, Horizontalität, Dezentralität und so, würde ich sagen, Autonomie ist schon ein Organisationsprinzip, wie sich Gruppen organisieren können, also dass sie erstmal sich selber ihre Regeln geben und nicht irgendeinen Katalog von außen verfolgen müssen. Autonomie hat aber als Begriff auch den Vorteil, dass sie eben auch andockt an die Selbstbestimmung. Ne? Das ist dann eher vielleicht was Ethisches, also dass wir alle uns selbst bestimmen und das hängt damit zusammen. Also wie wir uns organisieren, so können wir auch miteinander leben. Wie wir miteinander leben, so können wir uns organisieren. Deswegen ist es kein Widerspruch in sich, sondern etwas, was es zu organisieren gilt. Aber es ist eben immer ein Streben nach Autonomie in der Form von Gesellschaft, die wir leben. Ne? Deswegen, ich würde das nicht als ein Ideal oder so anhängen, was unerreichbar ist, sondern einfach als eine kontinuierliche Entwicklung einer Vorstellung entgegen.
Hast du dich schon mal mit Barrierefreiheit im Kontext von Transformationsstrategien auseinandergesetzt? Es gibt da ja viele Strategien, die jetzt nicht unbedingt barrierefrei sind, sondern die eben auf able-bodied Menschen abzielen.
Ich habe mich damit jetzt noch nicht gezielt auseinandergesetzt. Ich finde es einen guten Hinweis. Ich glaube, genau, da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine größere Diskussion aufmachen. Da habe ich selber sicherlich auch von Erfahrung von anderen Menschen noch zu lernen. Grundsätzlich glaube ich aber sozusagen, ne, diese Transformationsstrategien, die ich auch vorgestellt habe, die sind ja nicht besonders krass oder besonders radikal oder besonders spektakulär, sondern es geht darum, dass wir, glaube ich, in unserem Alltag, in unserer Umgebung, in unseren Nachbarschaften das tun, was wir tun können. Und das bedeutet dann auch, dass das sehr unterschiedliche Sachen sein können. Ne? Also man organisiert einen Raum oder organisiert einen politischen Protest oder sowas oder mischt sich in Diskussionen ein. Und weil ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Wege gibt, denke ich auch, dass sich da sehr unterschiedliche Menschen beteiligen können. Natürlich ist gerade auch die Perspektive derjenigen interessant, die zur Minderheit gemacht werden, zum Beispiel, weil sie eben nicht able-bodied sind. Aber ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten sozusagen, sich da einzubringen. Und es wird ja auch versucht, bei Klimaprotesten zum Beispiel, ne, dann Leute, die behindert werden, im Rollstuhl zum Beispiel, da auch mit einzubeziehen. Das ist jetzt nicht an sich der Anarchismus, aber ich glaube, das ist schon so eine Entwicklung auch unserer Zeit, dass das stärker mitgedacht wird. Aber es stimmt, sicherlich ist es auch immer wieder noch ein blinder Fleck, den man noch weiter mitdenken kann.
Wie siehst du Feminismus, beziehungsweise sogar gezielt Queer-Feminismus und Anarchismus? Sind das zwei verschiedene Strömungen, die oft synergieren, oder ist ein feministisches Denken eine notwendige Komponente, um eine anarchistische Transformation vollziehen zu können?
Ich glaube tatsächlich beides, deswegen würde ich das Oder in Frage stellen. Also ja, es braucht sozusagen explizit feministisches und ich würde auch sagen queer-feministisches Denken im Anarchismus. Ne? Klar, Anarchistinnen sagen von sich, sie lehnen jede Form von Herrschaft ab, darunter zählt auch das Patriarchat, aber es ist eben nicht damit getan zu sagen, okay, Anarchismus lehnt Herrschaft und auch das Patriarchat ab und damit hat man es jetzt. Also nein, es braucht immer wieder auch diese feministischen Anstöße. Wie gesagt, sehe mich auch eher sozusagen in einem queer-feministischen Bereich, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sich explizit feministisch organisieren oder orientieren. Ich glaube, das widerspricht sich dann auch überhaupt nicht. Es ist eher sozusagen, glaube ich, die Frage des Schwerpunkts und wie man an Sachen rangeht. Und da finde ich das aber dann schön, innerhalb dieses Spektrums des Feminismus auch wieder anarchistische Perspektiven da drin zu haben. Also dann gibt es so sogenannten materialistischen, eher marxistischen Feminismus und den Queer-Feminismus zum Beispiel und den liberalen Feminismus. Aber ein Anarcha-Feminismus, der sehe dann vielleicht nochmal anders aus. Also ich denke, das ist ein wechselseitiger Prozess.
Im Chat ist aufgefallen, dass du Charlie Chaplin in deinen Slides hattest. War das bekannt über ihn, dass er ein Anarchist war, oder war das aus irgendeinem Film, wo Anarchismus tatsächlich karikatiert wurde?
tatsächlich dieses, dieses Anarchie auf der Fahne, das wurde reingefotoshoppt. Also in dem Filmausschnitt hat er tatsächlich nur eine schwarze Fahne und das ist wie in so einem Chaplin-Film, dessen Titel ich gerade vergessen habe, natürlich auch so sehr ironisch. Also da fährt ein Laster und irgendwie fällt einfach diese Fahne runter. Er nimmt die, läuft da hinterher, weil er die abgeben will und plötzlich kommt diese Demonstration um die Ecke und er ist so der Anführer dann. Also das ist so die Komik in der Szene. Aber es ist schon eine Anspielung tatsächlich auf die auch massiven Proteste von Arbeiterinnen in den USA in den 1920er und 30er Jahren. Und es wird Charlie Chaplin nachgesagt, dass er auch Anarchist ist. Gleichzeitig war er auch eine sehr bekannte Person. Ich glaube, das schließt sich nicht unbedingt aus, aber zeigt eben auch, wie man in der Öffentlichkeit auch wieder eingehegt wird. Ich denke schon, dass es so war. Und wenn ich darüber nachdenke, also die Satire oder eben diese Komik ist ja auch kann auch ein Versuch sein, über Herrschaft zu lachen und sie auch anzugreifen sozusagen und Menschen vielleicht auch so anzustacheln oder anzusticheln, sich auch zu ermächtigen sozusagen.
Kann das dann aber nicht auch sehr schnell in das Problematische umschwenken, wenn anstelle von einer ironischen Darstellung der Herrschaftsbilder es plötzlich quasi nicht nach oben, sondern nach unten getreten wird und wieder Einzelgruppen verunglimpft werden?
Ja, ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht speziell im Bereich Satire aus, aber klar kann man da schon erstmal festhalten, Satire ist jetzt nichts, was irgendwie an sich emanzipatorisch oder gar anarchistisch ist, sondern Satire gibt es auch von rechts oder von faschistischer Seite, ne? Insofern muss man schon hingucken, worauf zielt es ab? Und ja, wie du schon sagst, da würde ich dir auch zustimmen, so, ne? Die Frage ist halt, tritt man dann nach unten, ne? Wohin wird die Wut oder die Frustration kanalisiert, ne? Oder gibt es eben eine Kritik an, herrschenden Klassen, um es mal kurz zu machen? Und das ist aber eben auch nochmal was anderes als nur diese ausgelutschte Kritik an den Politikerinnen, die zwar oft schon sicherlich sehr berechtigt ist, aber eben auch noch zu kurz greift. Ich denke, es ist möglich, so eine Kritik in Satireform zu machen, aber da müssen wir sicherlich genau hinschauen.
Aus dem IRC kommt die Frage, welche Lösungen siehst du für das heutige Problem der Massenarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit?
Wie ich ja leider schon noch andeuten musste, die Lösungen an sich habe ich nicht, ne? Deswegen würde ich nochmal einen Schritt zurücktreten und halt grundsätzlich herangehen, also die Arbeitslosigkeit ist ja Bestandteil, glaube ich, halt des Kapitalismus, um auch sozusagen Löhne zu drücken, bei denen die Arbeit haben, die prekär beschäftigt sind und dann auf der nächsten Ebene, die vielleicht auch fest beschäftigt sind. Ne? Also die Arbeitslosigkeit dient auch also systematisch als eine Drohung sozusagen und ist Bestandteil. Sie dient auch als Reservearmee, dass halt Leute konkurrieren um die auch schlechten Jobs. Arbeitslosigkeit entsteht natürlich auch durch Automatisierung und da ist es eben nicht so, dass tatsächlich zunehmende Automatisierungsprozesse schon seit den 1930er Jahren und so weiter Menschen wirklich freier gemacht haben, sondern die Arbeitsanforderungen und die Leistungsanforderungen stiegen trotzdem immer weiter. Das heißt, ich glaube, wenn wir über Arbeitslosigkeit und Arbeit sprechen, dann bedeutet das tatsächlich erstmal umzudenken, was bedeutet tätig sein in der Gesellschaft, da auch ein anderes Bild zu haben, wegzukommen natürlich von dieser immer noch 40-Stunden-Woche und so weiter. Eine 20-Stunden-Woche ist, glaube ich, für alle genug und dabei aber eben auch eine Gleichverteilung der verschiedenen Tätigkeiten, also dass Menschen auch verschiedene Dinge machen, dass das alle sich auf ihre Weisen auch beteiligen an der Sorgearbeit, an der Care-Arbeit und so weiter. Und das bedeutet auch ein Umdenken dessen, was tätig sein und Arbeit ist. Das nützt natürlich der Person, die jetzt gerade arbeitslos ist und das blöd findet, weil sie jemand anders zu versorgen hat oder das nicht reicht, erstmal nichts für diesen Moment. Aber jetzt so auf dieser großen Ebene Gesamtgesellschaft, glaube ich, geht es darum, Arbeit umzuorganisieren. Und das ist aber auch was von unten gehen kann, ne? Also da würde ich auch auf eine Selbstorganisation von Leuten setzen, die zum Beispiel arbeitslos sind oder eben auch prekär beschäftigt sind.
In der Hinsicht, was hältst du denn da von organisierten Bewegungen, wie zum Beispiel Gewerkschaften? Widerspricht das dem Anarchismus oder ist das eben wieder eine notwendige Komponente?
Also es widerspricht dem Anarchismus an sich überhaupt nicht. Es gibt verschiedene Strömungen oder verschiedene Ansätze im Anarchismus, wofür ja auch die Dargestellten schon stehen. Und es gibt auch Anarchisten, die formelle Organisierung oder auch Massenbewegung oder sowas ablehnen. Es gibt aber auch welche, die gerade auch Massenbewegungen und formelle Organisierung begrüßen. Also formelle Organisierung, das wären zum Beispiel die Genossenschaften, ne? Konsumgenossenschaften, Wohnungsgenossenschaften, Mieterinnengenossenschaften und so weiter. Die sollen ja gerade darauf abzielen, weil sie halt ganz niedrigschwellig sind, weil es da um das bestimmte Interesse von Leuten geht, viele Menschen einzubeziehen und so auch Gewerkschaften. Also Gewerkschaften sind natürlich ein Bestandteil auch eines anarchistischen Projekts. Die Frage ist da aber natürlich, wie sehen diese Gewerkschaften aus? Wir sind heute vor allem auch in Deutschland natürlich die Gewerkschaften gewohnt, die halt sehr stark diesen Klassenkompromiss machen und immer schon Vermittlungstätigkeiten parallel laufen, anstatt sich eben autonomer zu verstehen und einen Druck halt von außen oder unten zu erzeugen und den auch in der Selbstorganisierung. Also die Frage ist, wie sieht so eine Organisierung aus? Ne, wird sie bloß eine Vermittlung auch von Interessen oder zielt sie darauf ab, die Dinge grundlegender zu verändern? Zum Beispiel anarchistische Gewerkschaften fordern nicht nur mehr Lohn, sondern historisch eben vor allem auch weniger Arbeitszeit und perspektivisch die Vergesellschaftung der Betriebe. Also es geht um mehr als um mehr Lohn innerhalb des Kapitalismus, sondern um weniger Kapitalismus und die Übernahme der Produktionsmittel. Also das ist ein anderer Ansatz und genau, ist Bestandteil des Anarchismus, wenngleich, wie gesagt, es auch bestimmte Strömungen gibt, die nicht darauf setzen, sondern individualanarchistisch sind zum Beispiel.
Du erwähnst ja immer wieder diese Herrschaftsklasse. Wer ist das eigentlich?
Ja, ich meine, klar, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier nicht verkürzt denkt, weil sowas wie Kapitalismus und Staat sind Systeme, in denen wir alle drinstecken, zumal wir jetzt hier in Westeuropa gehören wir so oder so, weil wir hier leben, zu den auch reichsten 10% der Welt, was nicht bedeutet, dass es hier keine Armut gibt, aber von dieser globalen Dimension muss man schon da ein bisschen aufpassen, glaube ich, solche Worte in den Mund zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist die Eigentumsverteilung und die Reichtumsverteilung global ja einfach so eindeutig, so ungleich. Und Reichtum, Eigentum, Privateigentum bedeutet dann auch politische Macht und Einflussnahme auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also wenn wir uns, weiß ich nicht, die Zahl der Milliardäre, Millionäre anschauen weltweit. Ne? Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht parat, aber ich glaube, da finden wir viele Statistiken. Wir sehen auch, dass sich das in den letzten Jahren wesentlich zugespitzt hat, also die Ungleichheit global. Und das betrifft dann aber eben auch so eine Volkswirtschaft wie jetzt Deutschland, in der auch 50% der unteren Bevölkerung sozusagen eigentlich so gut wie gar kein Privateigentum hat und es sich nach oben immer weiter exponentiell zuspitzt. Ja, und insofern ist es keine moralische Frage, aber wer über enormen Kapitalbesitz und enormes Privateigentum verfügt, wird es nicht einfach so hergeben. Und da kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass das auch eine herrschende Klasse ist. Aber wie gesagt, mir ist wichtig, da keine moralische Frage draus zu machen. Trotzdem können wir eine ethische Kritik auch üben an dieser Ungleichheit. Ja.
In der Hinsicht, es fällt ja öfters der Satz, Eigentum ist Diebstahl. Was hältst du davon, von dieser Aussage?
Ja, also ich meine, Diebstahl ist auch Eigentum, ne? Also kann schnell dazu führen. Also der Satz stammt ja von Pierre-Joseph Proudhon und das ist seine Vorstellung, dass es eben, dass die Löhne nicht gerecht sind, ne? Dass es eine ungerechte Verteilung gibt. Und die zielt darauf ab, eben so eine Art gerechten Lohn und soziale Gerechtigkeit herzustellen, was an sich ein löbliches Anliegen ist. Aber es gibt auch die Kritik daran, prominent von Karl Marx, der halt sagt, okay, Proudhon versteht nicht den Kapitalismus als System insgesamt. Das ganze System sozusagen muss verändert werden. Das ganze System ist ungerecht und nicht nur bestimmte Verteilungsaspekte davon. Und ich denke, es ist trotzdem was an diesem Spruch dran. Also es ist eben nicht so, dass durch die Leistung oder durch den Fleiß von einigen jetzt plötzlich Besitz und Eigentum entsteht und der deswegen verdient ist, sondern bis heute basiert die Neuschaffung von Eigentum ja auf einer Ausbeutung von Arbeitskraft von Leuten, die zu Niedrigstlöhnen schuften müssen, aber genauso auf einer Ausbeutung von bisher unerschlossenen Naturressourcen. Ne? Da brauchen wir bloß mal in Länder zu schauen, wie in lateinamerikanischen Ländern oder zum Beispiel auch den Kongo, wo Ressourcen geschürft werden, halt auch diese sogenannten oder bekannten seltenen Erden, auch das Erdöl, die halt einfach tatsächlich der Natur entnommen werden, ohne dass es da irgendeine Kompensation oder Regulation gibt. Und da könnte man schon sagen, ja klar, das ist ein Diebstahl, vielleicht gibt es da noch gar keine Eigentumstitel da drauf, aber es ist ein Diebstahl sozusagen an gesellschaftlichen Reichtum, würde ich sagen. Bloß, dass das Ganze eben System hat und es deswegen nicht darauf beruht, dass nur die eine Person der anderen was wegnimmt, sondern es ist ein strukturelles Problem.
Das heißt, deiner Meinung nach ist Privateigentum nicht per se böse, das kann man nicht pauschalisieren, aber in unserem aktuellen strukturellen System, dem Kapitalismus, gibt es eine sehr ungleiche Verteilung und es wird quasi ein Diebstahl an Arbeitskraft und an Ressourcen vorgenommen, der wenigen zugutekommt.
Naja, wie gesagt, ich denke eh nicht so stark in moralischen Kategorien. Es geht ja hier auch nicht um die berühmte Zahnbürste oder den Lieblingspullover oder eben die Dinge, die wir brauchen und die wichtig sind, sondern es geht um die Verfügung über Kapital und damit eben um die Verfügung der Tätigkeit von anderen Leuten. Und da kann man schon sagen, sozusagen als Begriff oder als strukturelle Kategorie, fände ich das gut, wenn wir das Privateigentum in dem Sinne überwinden. Und das bedeutet aber Vergesellschaftung, das bedeutet ein Gemeineigentum zu realisieren, ne, was über Gemeinschaften letztendlich organisiert wird.
Wem gehört denn Arbeitskraft? Ist das zuzuordnen?
Na, in unserem jetzigen System würde ich sagen, gehört die Arbeitskraft denjenigen, die es verkaufen und denjenigen, die es kaufen, wobei natürlich da auch diese Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber in sehr irreführend sind, ne? Weil eigentlich finde ich, die Leute, die als Arbeitnehmerinnen bezeichnet werden, geben ja eigentlich die Arbeit, ne? Also so, die könnte man nochmal drüber nachdenken, ob das so Sinn macht von der Bezeichnung her. Klar, also wie gesagt, so einer mutualistischen, früheren anarchistischen Kritik ging es darum, dass die Tätigkeit sozusagen und der Ertrag der Tätigkeit allen allen Arbeitenden selbst zukommen soll. Aber ich glaube, wir leben in so einem komplexen, miteinander verstrickten System, dass wir gar nicht die Rechnung aufmachen können, wer trägt zu was wie bei. Ne? Ich glaube, wir müssen wegkommen von so einer Vorstellung, dass wir da ein Buch führen, wo wir Stempel reintun und für diese Stempel kriege ich dann das und das und so weiter, sondern es sollte um einen Paradigmenwechsel gehen. Wir sollten so rangehen zu sagen, dass prinzipiell die meisten Menschen Lust haben auf eine sinnvolle Tätigkeit für ihre Gemeinschaft nach ihren jeweiligen Fähigkeiten. Und das ist in dieser jetzigen Gesellschaft nicht so. Aber das liegt eben auch daran, dass die Bedingungen nicht so eingerichtet sind, ne, dass wir eben zum Beispiel unsere Arbeitskraft für Geld verkaufen, anstatt sie als einen Beitrag zu sehen, der halt meine Gemeinschaft stärkt und unterstützt und damit aber auch mich in dieser.
Du bist ja sehr theoretisch unterwegs, aber wie würdest du denn das Ganze anwenden, wenn du könntest, wie würdest du die Gesellschaft in 3 Schritten verbessern wollen?
Da neige ich jetzt dazu, mich tatsächlich wieder auf diese Theorieposition zurückzuziehen. Ne? Das ist halt das, was ich als meine Aufgabe mir gewählt habe. Das heißt nicht, dass ich das nur mache, aber wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit bin, vor allem mache ich das, weil es das, glaube ich, nicht so viel gibt von anarchistischer Seite, also vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum. Das ist der Grund, warum ich erstmal vor allem diese Theorien verbreite, um uns gemeinsam halt sozusagen auf die Suche zu begeben. Und deswegen bin ich auch sehr skeptisch, was jetzt so Lösungsvorschläge meinerseits angeht, sondern das muss als ein kollektiver Prozess, Diskussionsprozess entstehen. Ich denke aber eigentlich auch, dass es gar nicht so viel anderes zu machen gilt, beziehungsweise dass die Leute, die aktiv sind, schon auch an sich oft, nicht immer, aber oft schon auch richtige Dinge tun. Also ich glaube an die Kraft von sozialen Bewegungen, ne? Auch der, die wir die letzten 10 Jahre hatten, Klimagerechtigkeit, Black Lives Matter zum Beispiel, ne? Auch weltweit Arbeitskämpfe gibt es ja auch durchaus in anderen Ländern, wo wir nicht so viel mitkriegen, auf den Philippinen, in China zum Beispiel und so weiter. Ne? Also ich glaube, dass da die Kraft herkommt von Leuten, die sich direkt zusammenschließen als soziale Bewegungen und dass das auch schon enthält, wie die Dinge verändert werden. Und die Sachen, die ich vorgestellt habe, ne, davon bin ich schon auch überzeugt. Also ich glaube an diese Graswurzelveränderung, dieses, ne, was ich als mutualistische Selbstorganisation bezeichnet habe, an die autonome Bewegung und auch an Subversion. Also ich glaube, das muss zusammenkommen. Und es ist eine Frage von Organisierung, es ist eine Frage von Bewusstseinsbildung, ne, also wie wir über die Dinge denken, dass wir unsere Handlungen oder auch eben Proteste, die es gibt, wie jetzt diese Bauernproteste, dass sie eben in eine emanzipatorische Richtung gelenkt werden und nicht einfach wieder nur reaktionär von der AfD eingefangen werden, ist natürlich eine Frage von Macht, von Kräfteverhältnissen. Man kann es nicht einfach so machen, aber das Ziel sollte sein, auch bei solchen Protesten sozusagen da reinzugehen und das zumindest in eine gewisse Richtung zu pushen. Genau, und Organisierung, Bewusstseinsbildung und eine Ermächtigung, also in dem Sinne, dass die Gesellschaft, in der wir leben, vereinzelt uns. Sie verankert in den meisten von uns ein ganz starkes Gefühl der Ohnmacht, wenn es darum geht, Gesellschaft zu verändern. Das ist verständlich, das ist auch kompliziert, aber dieses Gefühl der Ohnmacht, dass wir alle, dass ganz viele von uns haben und dieses Fatalismus auch angesichts meinetwegen der Klimakatastrophe, ist eben auch Teil oder Produkt sozusagen der herrschenden Ideologie. Und das heißt, Anarchisten streben darauf ab, Aktionen zu schaffen, wo sich Menschen ja ermächtigen können, dass viele von uns halt ins Handeln kommen. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass sich die Dinge verändern. Ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen.
Du hast jetzt ja des Öfteren die Klimabewegung erwähnt. Dazu muss man ja in Deutschland sagen, hat sich ja insbesondere im Rahmen von so Fridays for Future ein sehr starker Personenkult um die starken Frauen, also Luisa Neubauer zum Beispiel, entwickelt. Wie ist da deine Meinung zu? Ist das problematisch, wenn das dann wieder sehr stark auf einzelne Personen, also wenn eine Bewegung dann wieder aus einzelnen Personen ihre Kraft schöpft?
Ja, ich sehe das schon als problematisch an. Weil es, ne, wie du ja auch schon jetzt angedeutet hast, weil es der Fokus auf eine Person ist und es sollte ja nicht um diese einzelnen Personen gehen, sondern eben um viele Leute, die sich beteiligen. Und im schlimmsten Fall hat man dann sogar so Heldinnenfiguren oder so, die sollen das dann für uns klären oder für die anderen und so funktioniert es nicht. Also nicht in einem emanzipatorischen Hinsicht, weil das bedeutet, dass sich viele verschiedene Menschen zusammenschließen und aktiv werden. Gleichzeitig stelle ich fest, okay, soziale Bewegungen funktionieren nun mal so. Also wahrscheinlich auch weltweit, wahrscheinlich auch zu allen Zeiten, mal mehr, mal weniger. Aber scheinbar ist es dann doch irgendwie ein menschliches Bedürfnis oder eine Form, wie Menschen sich sozial organisieren, dass sie diese Bilder brauchen von Menschen, die anführen. Und natürlich gibt es auch Leute, die einfach tatsächlich sehr viel machen. In dem Fall jetzt von Fridays for Future oder wo du Luisa Neubauer erwähnt hast, sehe ich es allerdings noch mal problematischer. Also das empfinde ich persönlich schon als so eine Art Bewegungsmanagement tatsächlich, was sich an der Spitze von der Bewegung setzt. Das ist natürlich ein wechselseitiger Prozess, weil es braucht auch diese Kreise zum Teil, um eine Bewegung stark zu machen. Aber es ist dann, glaube ich, was anders als eine wirkliche Graswurzelbewegung von unten. Und daran würde ich halt in einem anarchistischen Sinne halt arbeiten halt. Ne? Also gerade in der Figur von Luisa Neubauer oder anderen sieht man ja auch diese Ambivalenz zwischen nach Autonomie streben, auch vielleicht eine Radikalisierung, also eine Bewegung, die von sich aus sozusagen der Wandel schon sein will, aber eben auch einfach nur eine außerparlamentarische Bewegung, die ein bisschen Reformdruck schaffen will. Und das wäre mir zu wenig sozusagen. Ich denke nicht, dass das System, in dem wir leben, also ich denke es persönlich einfach nicht, dass es in einem wirklichen Sinne reformierbar ist. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie wir anders handeln können, wie wir Dinge anders machen können.
Wenn wir uns innerhalb der Regeln des Systems bewegen, also im Rahmen der Gesetze und so, welche legalen Mittel gibt es dann überhaupt noch für Anarchismus?
Naja, ich meine, langweiligerweise sind ja die meisten Sachen legal, die Anarchistinnen machen. Also kommt natürlich drauf an, welche Leute, welche Gruppen und so weiter. Aber so spannend ist das halt nicht, ne? Ich glaube, da gibt's ganz viel, ne? Also ich meine, es fängt ja tatsächlich an, wo Leute bei ihren Nachbarn klingeln und versuchen halt irgendwie eine Nachbarschaftsorganisierung hinzukriegen oder wo sie halt in eine autonome Gewerkschaft wie halt die FAU gehen und sich da organisieren. Es ist in der Demokratie eben schon so eine gewisse Absurdität, dass die demokratischen Grundrechte, wie sie bei uns noch in der Form existieren, tatsächlich viel mehr Spielräume für Organisierung beinhalten, als ausgeschöpft werden. Ne? Auch bei Arbeitsrecht und so weiter, da sehen wir das relativ klar. Da könnte viel mehr Organisierung stattfinden, auch sowas wie basisdemokratische Elemente oder sowas in der Art. Es kommen natürlich an gewisse Grenzen, aber ich bin schon dafür, diese Sachen im Rahmen des Möglichen auszuschöpfen. Das Problem ist allerdings, dass es gleichzeitig trotzdem kompliziert ist. Ne? Also Beteiligung bedeutet halt, dass Leute auch ihren Arsch hochkriegen müssen, beziehungsweise Beteiligung an was ist halt die Frage. Ne? Ein selbstorganisiertes Projekt von Menschen ist immer noch mal was anderes, als wenn sie einfach mitmachen wollen oder nur der Beschluss vom Stadtrat irgendwie besser vermittelt werden soll, anstatt dass eine Entscheidung von Bewohnerinnen selbstständig getroffen und umgesetzt wird. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen verstrickt, sorry.
Voll okay. Was ist eine Utopie? Wie sieht sie aus und wie kommt man dahin?
Auch eine spannende Frage. Danke dafür. Es gibt verschiedene Utopiebegriffe. In marxistisch-kommunistischen Denken ist Utopie meistens eben das ganz Große und dann auch Unerreichbare. Deswegen sagt man halt, ne, irgendwie die Revolution soll kommen, klassischerweise, und dann käme irgendwie die befreite Gesellschaft. Das ist dann so eine Art abgeschlossene Geschichte. Daran glaube ich absolut nicht. Und ich denke eigentlich auch, dass Anarchisten generell nicht an sowas glauben. Also Utopie ist nichts Perfektes. Es ist kein Ideal, was wir entweder eh nie erreichen können oder irgendwie nur in einer fernen Zukunft oder nur an einem anderen Ort, sondern da würde ich mit Gustav Landauer gehen. Utopie ist einfach unter uns. Ich verstehe das tatsächlich als eine Sehnsucht und als was Verdrängtes und nicht als was Spektakuläres. Also alle alternativen Formen von Organisierung, auch historisch in Bewegungen, selbst zum Beispiel so einen Wagenplatz oder sowas, ist schon eine Utopie für sich genommen, würde ich sagen, zeigt, dass es möglich ist, anders zu leben. Und diese Utopien werden immer wieder angegriffen und auch zerstört oder verunmöglicht. Und deswegen ist sozusagen Utopie nichts in dem Sinne Unrealistisches oder Unerreichbares, sondern es ist diese Erfahrung, die wir haben, dass die Dinge eigentlich anders gehen können. Dass es aber schwierig ist, sie in den bestehenden Strukturen tatsächlich umzusetzen. Und deswegen gilt es, glaube ich, immer wieder solche Räume auch zu schaffen, wo man demonstrieren kann, ja, das geht hier anders, das läuft hier anders, ne? Insofern, ich halte schon viel davon, von diesen kleinen Projekten, von diesen Zwischenräumen, in denen deutlich wird, dass was anders ist. Und trotzdem ist es natürlich auch interessant, ein Projekt mal zu skizzieren, wie kann es im Großen und Ganzen anders werden. Aber es ist schwierig, da einen Plan zu machen. Ne? Einerseits ist es eben, wie gesagt, dieses abstrakte Ideal, was dann immer als unerreichbar gilt und nur so als schöner Traum. Andererseits, wenn wir glauben, jetzt plötzlich den Plan zu haben, dann kann es auch enorm autoritär werden oder totalitär. Man drückt jetzt anderen diese Utopie auf, weil man weiß ja jetzt irgendwie, was an sich das Richtige für alle ist. Und das ist hochgradig problematisch. Das heißt, ich glaube, es geht darum, erstmal eine Vision zu haben, wie die Dinge anders werden können. Und das ist natürlich kompliziert, ne, weil es ganz viele Bereiche betrifft, ne, aber dass wir ein anderes Verhältnis von Geschlechtern haben, dass wir ein konvivales, also ein gleichberechtigtes Verhältnis von Gesellschaft zur Natur haben, ne, dass es einen dezentralen Sozialismus geben kann und auch eben eine politische Organisierung, die nicht staatlich ist und so. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich sehr viele Sachen, würde länger dauern, müsste ich jetzt länger ausführen sozusagen, was ich mir da persönlich vorstelle. Aber für mich ist das überhaupt nicht was total weit entfernt ist, sondern ich sehe das eigentlich sehr naheliegend an, was wir brauchen. Also zum Beispiel eben auch bei der Tätigkeit halt, ne, Sorge- und Care-Tätigkeiten zum Beispiel auch mit ins Zentrum zu nehmen, ne, und das Soziale. Ich sehe es eben bloß, dass es tatsächlich an den Machtverhältnissen ganz stark scheitert und hängt letztendlich.
Eine letzte Frage. Wie würdest du reagieren, wenn jetzt die Geschäftsführung eines großen Konzerns, sagen wir ein Autohersteller, von heute auf morgen berichtet, dass sie sich jetzt anarchistisch ausrichten?
Ich würde da mit Skepsis reagieren.
Siehst du das als eine Unmöglichkeit?
Also ja, ich sehe es im Rahmen des Bestehenden tatsächlich, glaube ich, als unmöglich an, weil in den großen Konzernen kann ja nicht einfach sich entscheiden, tatsächlich kann sich nicht einfach entscheiden, jetzt sozusagen aus der Profitlogik auszusteigen. Das hängt schon mal damit zusammen, dass es nicht so ist wie jetzt irgendwie im frühen Kapitalismus, wo so der Besitzer mit seinem Zylinder dann ankommt, dem die Fabrik gehört und die Entscheidung fällt, sondern das Unternehmen heute tatsächlich von ganz vielen Aktienanteilhabern sozusagen besessen werden und die Entscheidung fällen können und von dem Management geleitet werden, was halt eingesetzt wird. Also es ist nicht so diese eine Entscheidung möglich, aus diesem aus dieser Profitlogik auszusteigen. Und ansonsten, naja, klar, ich meine, ich wünsche mir Veränderungen und ich traue Menschen auch Versuche vor, also zu. Das heißt, die Frage wäre für mich, okay, wie sieht denn das aus? Was verstehen die darunter? Also man muss vom Automobil als Produkt wegkommen. Da geht es, glaube ich, nicht darum, primär E-Autos zu bauen, sondern man müsste das Produkt selber umstrukturieren. Eine anarchistische oder vielleicht auch nur sozialistische Organisation würde bedeuten, dass das Unternehmen vergesellschaftet wird, also dass die Leute, die da arbeiten, erstmal Anteile haben und damit auch gleichermaßen alle mitbestimmen, was sie produzieren, wie sie produzieren, dass sie an den Profiten gleichermaßen irgendwie beteiligt werden und eben nicht das Ganze sozusagen dann auf den Aktienmarkt geht und dass sie, ne, dass sie selber entscheiden können, was sie da produzieren. Also ich meine, vielleicht gibt es noch ein paar mehr Sachen, aber das wären so, glaube ich, so ein paar Eckdaten, die ich mir sehr schwer vorstellen kann, dass die Automobilunternehmen heute umsetzen würden. Aber interessant wäre es, ne? Und ich meine, ich finde die Frage insofern berechtigt, als dass das, glaube ich, eine gute Richtung ist, so zu denken. Ja, wir sollten da in eine größere Dimension denken, nicht weil wir das einfach so mit dem Finger schnippen können und dann klären wir das, sondern um überhaupt Leuten zu zeigen, okay, wie können Dinge anders gemacht werden. Ein gutes Beispiel ist da die Kampagne, gegen und mit VW halt in Wolfsburg gestartet wird, ne, wo eben auch Leute hingezogen sind, die versuchen da, also die da aus haben und die da eben Protest machen und die da auch den Vorschlag machen, mit den Arbeiterinnen von VW selber, dass die Produktion umgestaltet werden kann, anstatt eben sozusagen nur so eine Konfrontation aufzumachen gegen die Leute, die jetzt irgendwie in der Automobilindustrie arbeiten, die halt mitzunehmen und die mit ins Gespräch zu holen, was sie da machen können, dass sie zum Beispiel Straßenbahnen statt Autos bauen. Und diese Vorschläge, so wie ich gehört habe, kommen offenbar wirklich auch relativ gut an bei den Leuten, die da arbeiten. Weil die Leute, die wo arbeiten oder sonst tätig sind, die haben ja am meisten auch Expertise dafür, was sie machen können mit ihren Mitteln. Ja.
Dann würde ich mich bei dir bedanken für dein Talk und das Q&A.
Ja, gerne. Habe mich auch gefreut, dass ihr mich eingeladen habt und bis ein andermal. Ihr könnt mich auch kontaktieren, wenn ihr wollt. Wünsche euch eine gute Zeit noch.
Vielen Dank.